Gedanken zum Osterfest. Ich lese zunächst aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23 bis 24. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben, und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging wieder davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Liebe Mitglieder und liebe Freunde unserer Kirchengemeinde, auch wenn heuer keine Gottesdienste zu Ostern gefeiert werden dürfen, Ostern ist nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt. Die Botschaft des Osterfestes verstummt nicht, nur weil wir nicht öffentlich zusammenkommen dürfen, um dieses Fest zu begehen. Für mich wird der Sinngehalt von Ostern heuer sogar noch sprechender, nachdem unsere Gesellschaft in der Corona-Krise wie in eine Schockstarre gefallen ist, erschrocken vom Ausmaß der Infektionswelle, von den Bildern in den Medien und von der Dimension der Sanktionen, mit denen staatlicherseits darauf reagiert wurde. Wie die Jünger Jesu und insbesondere die Frauen, die ihm nachfolgten, reagierten viele von uns mit Fassungs- und Ratlosigkeit. Was ist denn da eigentlich geschehen? Wie soll ich begreifen, was da gerade passiert? Sowas habe ich ja in meinem Leben überhaupt noch nie erlebt. Ja, zudem, was wir in der Corona-Krise erleben, haben die allermeisten von uns keine Referenzerfahrung. Das heißt, wir können nicht auf den Erfahrungsschatz unseres Lebens zurückgreifen und sagen: Ach ja, das habe ich doch schon so ähnlich erlebt und durchgemacht. Das macht mir keine Angst. Das kann ich irgendwie einschätzen. Vielleicht am ehesten noch die Älteren unter uns, die den Krieg und die Nachkriegszeit miterleben mussten. Aber selbst diese, so höre ich, haben eine Ausgangs- und Kontaktsperre und die damit verbundene Isolation in diesem Ausmaß auch noch nicht erleben müssen. Das alles erzeugt zunächst einmal Angst, das ist ganz natürlich, und es kann auch in eine Resignation führen. So stelle ich mir auch die innere Verfassung der Jüngerinnen und Jünger Jesu nach seinem Tod vor. Sie haben den Tod von Jesus miterleben müssen, der doch von der Liebe Gottes erzählt hatte und diese Liebe für sie und für so viele andere Menschen hat erfahrbar werden lassen, in den Gleichnissen und Geschichten, in Heilungen, in gemeinsamen Festessen. Und auf einmal war er tot. Dabei hatten sie es sich so schön ausgemalt. Bald würde das Reich Gottes, die Wirklichkeit Gottes hier auf dieser Welt anbrechen. Bald beginnt ein wunderbarer Zustand für alle. Und nun war alles aus und vorbei. So sind die Anhänger Jesu in eine Resignation, ja vielleicht sogar in eine Depression gefallen. Was sollte nun geschehen? Ja, wie kann es in einer solchen Lage also weitergehen? Ich denke, drei Schritte sind da interessant und wichtig. Erstens. Zunächst gilt es, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen. Die Frauen in unserer biblischen Geschichte sind ganz sicher tief traurig und sie werden Angst gehabt haben. Es wird natürlich jetzt nicht explizit erzählt, so wie wir es gehört haben, aber ich nehme doch sehr an, dass es genauso war. Wichtig ist, diese Gefühle erst einmal ernst zu nehmen, nicht zu verdrängen oder gar zu verleugnen, also ehrlich zu sich selbst zu sein. Und auch für uns in dieser Corona-Krise ist es wichtig, zunächst die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Was fühlst du also? Bist du in Angst? Vielleicht vor einer Infektion oder vor dem Verlust deines Arbeitsplatzes, vor der Enge der Wohnung oder vor der Einsamkeit? Bist du traurig, weil deine bisherigen Pläne so unsicher geworden sind oder weil etwas zerbricht in deinem Leben? Nimm also ehrlich Kontakt auf zu deinen Gefühlen. Ein zweiter Aspekt. Wenn die äußeren Situationen so ins Wanken geraten sind, dann ist es gut, etwas zu tun. Maria Magdalena, Johanna, die andere Maria und weitere Frauen, sie gehen zum Grab Jesu und wollen seinen Leichnam einbalsamieren. Sie geben so nicht den bedrückenden Umständen die alleinige Macht, sondern sie handeln, um die Situation für sich handhaben zu können. Auch in unserer Krise erleben wir, wie Menschen nach der ersten Schockstarre aktiv werden, wie sie schauen, was sie für sich selbst und auch für andere tun können. Da entstehen Räume der Kreativität. Nachbarschaftshilfen haben sich gebildet. Die Menschen nutzen die unverhofft freie Zeit für die Pflege ihrer Beziehungen, Familien und Freundschaften. Werde also auch du aktiv. Mach etwas. Und ein dritter Schritt. Am entscheidendsten wahrscheinlich ist es, sich zu fragen, wofür ist das jetzt wichtig, was gerade geschieht? Also nicht die Frage nach dem Wieso, das heißt, woher kommt das, sondern nach dem Wohin, das heißt, welchen Sinn könnte das für mich bzw. für uns haben? Wir Menschen müssen den Dingen eine Bedeutung beimessen können, sonst verzweifeln wir. Wenn wir einen Sinn finden wollen, beginnt die Antwort auf die Frage warum mit einem damit, nicht mit einem weil. Es ist der Blick nach vorne, nicht zurück. Auch die Frauen in unserer Geschichte blicken zunächst zurück auf den Tod, auf das Erschreckende. Doch dann bricht etwas Neues auf und der Weg ist offen, der Stein versperrt nicht mehr die Zukunft. Zunächst hören sie es nur. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum schaut ihr zurück, wo doch die Quelle des Lebens dort nicht zu finden ist? Dann lernen sie, Petrus und die anderen Jünger, später die weiteren Anhänger Jesu und alle, die Christen wurden, nach vorne zu blicken, Richtung Zukunft, dorthin, wo Gott, wo Christus auf uns zukommt. Welche Bedeutung geben wir dieser Corona-Krise? Sie könnte uns ja etwas sagen wollen. Gott könnte uns etwas damit zu verstehen geben und unseren Blick in eine neue Richtung lenken wollen. Uns könnte deutlich werden, was wesentlich ist. Nicht das, was ich besitze, sondern das, was ich bin. Nicht der Wohlstand ist das Entscheidende, das Konto, das Haus, das Auto, sondern die Qualität der Beziehungen, die ich habe und pflege. Nicht die materiellen Dinge, die wir austauschen, sondern die Zeit, die wir einander schenken und miteinander verbringen. Gib also dem, was dir selbst und uns allen gerade begegnet, eine Bedeutung. Für uns alle als Gemeinschaft, nicht nur hier in unserem Ort, sondern auch als Nation und zusammen mit allen Völkern, wird es meines Erachtens darauf ankommen, ob wir die Krise als Anstoß nehmen, darüber nachzudenken, wie künftig unser gesellschaftliches Zusammenleben aussehen soll. Ich war erstaunt, am vergangenen Dienstag in der Mainpost in unserer Zeitung den Aufruf eines jungen Studenten zu lesen, der eben das fordert. Wir sollten auch nachdenken über die Art und Weise unseres Wirtschaftens. Welche Ökonomie wollen wir eigentlich? Das Wort Ökonomie stammt vom griechischen Oikos, das bedeutet Haus. Es geht bildlich gesprochen also um das Haus dieser Welt, in der wir alle wohnen. Ökonomie kann man also verstehen als Haus, in dem so gewirtschaftet wird, dass es allen gut geht und dass es auch morgen noch für alle reicht. Dazu noch ein paar letzte Gedanken. Unser Wirtschaften hat 4 Ebenen. Wir können es uns als Pyramide vorstellen, die in 4 Schichten aufgeteilt ist. Der unterste Teil unserer wirtschaftlichen Grundlage ist die Ökonomie der Schöpfung, so möchte ich es nennen. Gott stellt alles bereit und schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Im Frühjahr können wir diese verschwenderische Fülle erahnen und gar erleben. Tatsächlich ist genug da für alle Menschen, ja für alle Lebewesen hier auf der Erde. Die Währung, in der wir das bezahlen, ist Dankbarkeit und ein fröhliches Herz. Der nächste Teil ist die Ökonomie der Mütter, so könnte man es sagen. Am Anfang unseres Erdenlebens sind wir völlig darauf angewiesen, dass wir umsorgt werden und dass sich jemand um uns kümmert. Auch mit den zunehmenden Jahren bleibt das so, gewiss nicht in dem Maß des Säuglingsalters, aber wir bleiben doch immer auch auf andere Menschen angewiesen, die etwas für uns tun. Am Ende des Lebens wird das dann wieder viel deutlicher. Die Währung, in der wir das bezahlen, ist wieder Dankbarkeit und lebendige, gute Beziehungen untereinander. Dann als dritte Ebene folgt die Ökonomie der Bürger. Hier sammelt sich bürgerschaftliches Engagement, also Handeln allein aus gutem Willen heraus. Davon erleben wir zurzeit einiges, aber es war schon immer im Einsatz in Vereinen, Initiativen und anderen Vereinigungen zu finden, die sich für das gemeinschaftliche Leben einsetzen. Die Währung, in der wir das bezahlen, ist schon wieder Dankbarkeit und eigenes Engagement und auch innere Haltung. Erst zuletzt, als Spitze der Pyramide, haben wir die Ökonomie des Geldes bzw. die Ökonomie des geldwerten Vorteils. Hier geht es um Austausch von Waren und Dienstleistungen, die in Geldwährungen zu bezahlen sind. Machen wir uns klar, die ersten beiden Ebenen machen den allergrößten Teil unseres Lebens und unseres Wirtschaftens aus. Im Volumen der Pyramide, die ich als Bild hier vorgeschlagen habe, sind das über 85%. Die Geldwirtschaft als Spitze dieser Ökonomiepyramide umfasst nur 1,5%. Welches Gewicht in unserem Leben wollen wir also diesem kleinen Teil geben? Und haben wir nicht viel mehr Grund zur Dankbarkeit, zur liebevollen Pflege unserer Beziehungen und zum Formen unserer inneren Haltung? Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass die Corona-Krise auf die Zeit über Ostern fällt. Es kann uns den Blick schärfen, dass Auferstehung keine Vertröstung auf irgendein Jenseits ist, dass es vielmehr mit Aufstehen zu tun hat. Aufstehen für das Leben, für ein wahrhaftiges Leben. Aufstehen für ein neues Miteinander, für mehr Dankbarkeit, für gehaltvolle Beziehungen. So wirken wir mit bei der Auferstehung schon hier auf der Erde, denn Gott zeigt uns in Christus, er umfasst Werden und Vergehen und steht doch immer auf der Seite des Lebens in Fülle. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihnen und euch wünsche ich ein frohes und gesegnetes Osterfest.